Ich weiß gar nicht, warum ich beim letzten Mal genau hier aufgehört habe, aber wahrscheinlich ist es jetzt praktisch, weil ich wieder viel dazu erzählen werde. Wir haben aufgehört in Nehemia Kapitel 7, direkt nach einer langen Aufzählung, und es kommt jetzt gleich noch ein bisschen was anderes dazu. Nehemia hat hier angefangen zu wiederholen. Und zwar hat er wiederholt, was wir in Esra schon mal hatten. Esra und Nehemia sind genau das gleiche Buch. Aber es ist Gott wichtig, wenn er die Dinge wiederholt. Natürlich ist das andere auch wichtig, aber manchmal ist genau das, was dann sogar noch mitunter wortwörtlich, vielleicht mit kleinen Abänderungen wiederholt wird, dass man darauf nochmal guckt. Vor allem, wenn es im selben Buch ist. Wir haben das zum Beispiel in 1. Mose 24. Der Knecht Abrahams zieht los, um eine Braut für Isaak zu holen. Und er ist am Brunnen, betet dort, dass das Mädchen, das für Isaak die Frau sein soll, dass die ihm und den Kamelen Wasser gibt. Also nicht nur ihm, sondern auch den Kamelen, was um einiges mehr an Arbeit ist. Und Rebekka kommt raus, direkt als er fertig ist mit Beten, und macht das. Er beschenkt sie, sie geht nach Hause, zeigt die Geschenke, sie holt ihn, beziehungsweise Laban holt ihn, und er erzählt genau die gleiche Geschichte nochmal. Und zwar nicht so, dass in der Bibel stünde und er erzählte die Geschichte, sondern da wird sie nochmal ausgebreitet. Warum? Weil es wichtig ist. Weil der Heilige Geist uns das zeigt. Der Knecht ist ein Bild für den Heiligen Geist, Rebekka ist ein Bild für die Gemeinde, Isaak ist ein Bild für den Sohn Gottes, dessen Braut wir sind. Darum ist es ihm wichtig, dass das nochmal doppelt erzählt wird. Aber ich gehe nicht auf alle Details ein, sonst verlieren wir uns da drin. Anderes Beispiel ist Apostelgeschichte 10 und 11. Petrus wird zu Cornelius geholt und predigt dort das Evangelium. Und der Heilige Geist fällt plötzlich auf die Leute. Und das Krasse ist, die Leute dort sind nicht einfach wie vorher. In Jerusalem waren es lauter Juden. In Samaria waren sie zwar Mischvolk, aber sie waren ja noch irgendwie dran an den Juden. Auch wenn sie halt, ja, eben Mischvolk waren, hatten wir bei Esra. Aber Cornelius und Co., das sind Heiden. Die haben nichts mit dem Gott Israels zu tun, zumindest nicht vom Blut her. Und auf die fällt der Heilige Geist. Ohne dass sie vorher Buße getan hätten, ohne dass sie sich vorher haben taufen lassen. In Jerusalem war es, tut Buße, lasst euch taufen, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. In Samaria haben sie das Evangelium gehört, haben Buße getan, sich taufen lassen, und dann kamen extra die Apostel, haben ihnen die Hände aufgelegt. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Und hier bei Cornelius wird das Ganze übersprungen. Dass sich Gott nicht einfach ans Schema halten kann, wie wir es gerne hätten. Dass wir sagen können, erst Buße, dann Taufe, dann Heiliger Geist. So muss es sein. Macht er aber nicht. Ist auch gut so, weil wir sonst total darauf pochen würden, es muss genau so sein, sonst ist es nicht echt. Und obendrein auch mal für das, dass Gott die Hürde für die Heiden besonders gering macht. Er sagt, die brauchen nicht erst all das andere machen, die brauchen sich auch nicht nochmal hineinbegeben in die jüdischen Rituale, sondern ich nehme sie gleich an. Und das muss Petrus dann nochmal erzählen, weil die Leute, die bei ihm sind, erzählen das dann eben in Jerusalem und sind wahrscheinlich total begeistert. Petrus ist zu den Heiden gegangen, hat ihnen das Evangelium erzählt, und der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und die Leute, die Gemeindeältesten in Jerusalem, sind total empört. Du bist zu einem Heiden gegangen? Und haben den Rest nicht gehört. Kriegen wir auch wunderbar hin. Und dann erzählt er ihnen genau das Gleiche nochmal. Was ihm passiert ist, auch was Cornelius passiert ist und was er gemacht hat und alles. Und das ist hier eben auch nochmal, hier bei Nehemia. Dass Gott sagt, diejenigen, die als erstes zurückgekehrt sind, die sind mir wichtig. Nachzügler kann jeder werden. Aber zuerst losziehen, das ist wichtig. Und jetzt sind wir mittendrin oder halt noch in diesem ganzen Zeug drin. Und da heißt es in Vers 69. Und einige der Häupter der Sippen gaben für das Werk. Der Statthalter gab zum Schatz 1000 Gulden, 50 Becken, 530 Priesterkleider. Also die Häupter der Sippen, das sind also die Leute, die wir beim letzten Mal auch alle wieder gelesen haben. Die lese ich jetzt nicht nochmal, aber alle ab Vers 8. Und der Statthalter, wer ist der Statthalter? Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es sieht mir danach aus, als wäre es Serubabel. Wer ist Serubabel? Serubabel ist Vorfahre von Josef, dem Mann der Maria. Serubabel ist derjenige, der eigentlich König geworden wäre, wenn sein Vorfahre Jechonja nicht sich so blöd benommen hätte, dass Gott in Jeremia 22 gesagt hätte, es wird keiner von seinen Nachkommen, von seinem Samen auf dem Thron Davids sitzen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass über Je Josef Jesus juristisch den Anspruch hat auf den Thron. Was tut der Davidssohn, Serubabel hier? Er gibt zum Schatz, zu welchem Schatz? Zum Schatz für den Tempel. 1000 Gulden. 1000, unglaublich große Zahl. Gulden, Goldstücke. Auch ganz viel. Also Gold ist ein Bild für Gott. Oder steht für Gott an ganz vielen Stellen in der Bibel. Merken wir besonders, also gerade deutlich wird es nochmal bei Hiob. Eliphas, sein einer Freund, heißt: Mein Gott ist fein Gold. Also Gott ist pures Gold. Und das wird hier gegeben. Es wird in den Schatz hineingegeben, Göttlichkeit. 50 Becken, das sind diese Riesenschalen, in denen das Räucheropfer drin ist. Wenn man Räucheropfer darbringt vor Gott. Oder auch Trankschalen oder auch Trankopfer, was man halt vor Gott ausschüttet. 50 ist jetzt auch nicht wirklich wenig, weil die sind auch teuer gewesen. Und 530 Priesterkleider. Das Wichtige bei den Priesterkleidern ist, die sind aus bestimmtem Stoff gemacht. Aus Flachs. In der Lutherbibel wird genannt feine Leinwand. Ein wirklich feiner Stoff, von dem Gott später in Hesekiel sagt, die sollen das tragen, weil es kein Schweiß wirkt. Warum? Weil der Dienst für Gott nicht schweißtreibend sein soll. Das soll nicht sein, guck mal, was ich hier mache, das ist richtig schweißtreibend. Und obendrein ist Schweiß ein Teil des Fluches. Gott sagt, der Dienst für mich ist nicht schweißtreibend. Der Dienst für mich ist nicht belegt vom Fluch, der den Adam bekommen hat, dass er im Schweiße seiner Nase sein Brot essen wird. Das wäre wörtlich übersetzt. Sondern es wird nochmal deutlich gesagt für die Priester: Ihr tut hier einen Dienst, der nicht schweißtreibend ist. Und da, wo ich den Dienst für Gott auf seine Weise mache, da ist er auch nicht schweißtreibend. Wo mein Fleisch in den Weg kommt und ich sage, oh, das ist mir zu anstrengend, da ist dann schon wieder, da wird es schweißtreibend, weil ich dann versuche, aus eigener Kraft daraus das zu machen. Aber Paulus sagt extra dann auch, zum Beispiel Galater 6, Vers 9, auch mit Vers 69, und da komme ich jetzt auf Galater 6, Vers 9. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn am Ende werden wir dadurch den Segen ererben, wenn wir nicht nachlassen. Wir dürfen darauf vertrauen, wir bekommen am Ende, was wir kriegen, auch wenn es mal anstrengend wird. Das Anstrengende liegt aber eher daran, dass der Teufel Anfechtungen schenkt. Und nicht, dass Gott nicht sagen würde, der Dienst für mich ist angenehm. Mit den Priesterkleidern hat es noch was auf sich, und zwar in einem anderen Stil. Es gibt ein Gleichnis von Jesus, das heißt entweder das große Abendmahl oder die königliche Hochzeit. Jetzt hier bei Matthäus 22, da wird es beschrieben, die königliche Hochzeit. Das ist da, wo der König einlädt. Und alle Gäste haben an dem Tag der Hochzeit, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie kommen sollen, irgendwelche fadenscheinigen Ausreden. Am schönsten ist das mit dem, der sagt, ich habe geheiratet. Und man sagen könnte, ja, nimm deine Frau einfach mit. Nee, geht nicht. Was macht der König? Er ist sauer und holt alle möglichen anderen Leute rein. Und dann ist interessant, ich lese Matthäus 22 ab Vers 11. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Was heißt das? Damals war der Vater des Bräutigams dafür zuständig, dass er allen Gästen weiße Kleider gegeben hat, dass alle Gäste gleich aussahen, um den Fokus auf die Braut nicht zu gefährden. Die Braut ist das Wichtigste bei der Hochzeit. Das Schöne ist, wenn die Hochzeit im Himmel stattfindet, bin ich die Braut. Ihr auch. Wir als Gemeinde sind die Braut. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihn an Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, denn viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Damit will Jesus sagen: Wenn du nicht richtig angezogen bist zur Hochzeit, dann kommst du nicht rein, beziehungsweise wirst wieder rausgeworfen. Was ist dieses Hochzeitsgewand? Das ist die Gerechtigkeit Jesu selber. Denn die Priesterkleider sind ganz gleich, ob sie für den normalen Priester sind oder den Hohenpriester. Der Hohepriester hat noch sein Übergewand an und den Ephod und alles Mögliche, aber an sich hat der Priester genau das gleiche Priestergewand an. Das trägt er auch am Yom Kippur allein. Da trägt er nicht die anderen großen Sachen. Und wenn jetzt die Priester in das Gewand eingekleidet sind, sind sie gleich vor Gott. Aaron als der Hohepriester hat dieses Gewand an und darüber noch das andere, und seine Söhne und dann auch die Enkel und alle danach haben auch dieses Gewand an. Und Gott guckt sie an und sagt: Die sind alle gleich. Die sehe ich nicht als irgendjemand anders. Und Aaron ist qua Amt ein Bild für Jesus, der Priester. Und wenn Gott uns ansieht, sieht er auch auf das Priestergewand. Er sieht das Gewand an, das ich anhabe. Also da passt das jetzt, ich bin doch Braut und nicht Gast bei der Hochzeit. Ja, schon, aber ich brauche auch die Gerechtigkeit Jesu. Also muss man immer bei diesen Bildern ein bisschen gucken, wie sie genau passen. Aber auch die Braut kommt ohne ein ordentliches Kleid nicht hinein, wenn man so will. Dieses Kleid kriegt sie übrigens auch von ihrem Bräutigam. Also, Vers 70. Und einige der Häupter der Sippen gaben zum Schatz für das Werk, also das Werk ist der Tempel, 20.000 Gulden, 2.200 Pfund Silber. Also Gulden, nochmal Gold. Silber spricht von der Erlösung. Also, die geben nochmal extra dazu. Was bedeutet das für uns? Wir als die Sippenhäupter gewissermaßen, diejenigen, die andere zum Glauben führen sollen, sollen ihnen die Erlösung bringen. Wir sollen ihnen Jesus nahebringen, Gulden, und wir sollen ihnen die Erlösung nahebringen, das Silber. Und weil wir an Orte gehen können, jeder Einzelne irgendwohin, an die Jesus nie gekommen wäre, allein schon, weil es heute ist und nicht vor 2000 Jahren, darum bringen wir noch viel, viel mehr viel mehr Silber hinein. Und 67 Priesterkleider. Da ist interessant, das sind auch, Entschuldigung, das ist der nächste Vers. 71. Und das übrige Volk gab 20.000 Gulden, 2.000 Pfund Silber und 67 Priesterkleider. Also nochmal wieder, Leute zu Jesus bringen, Gulden, Silber. Und die geben auch Priesterkleider. Geben aber viel weniger als der Statthalter. Das heißt, das, was wir geben können, kommt nie heran an das, was Jesus gegeben hat. Wir können anderen Leuten auch zeigen, wie sie die Gerechtigkeit Jesu anziehen und alles Mögliche. Und wir können ihnen das Wort Gottes weitergeben, aber es kommt nie an das heran, was Jesus damit weitergibt. Mitunter gibt er durch das, was ich sage, halt auch viel mehr weiter. Aber ich muss erstmal anfangen, auch was zu geben. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und einige andere Leute und die Tempelsklaven und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Also, da geht es nochmals auf den Rückblick, auf die Zeit, als Serubabel und Jeschua und die anderen nach Jerusalem gekommen sind, und dann, die haben alles Mögliche gegeben für den Tempel und lassen sich dann in ihren Städten nieder, in Juda und Benjamin und was noch alles zur Provinz Juda dazugehört. Jetzt kommt der zweite Teil des Verses. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, Komma. Was ist der siebente Monat? Das ist der Monat, der früher mal der erste Monat war. gerade völlig vergessen, wie der Monat heißt. Kommt vor. Aber der hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon einen anderen Namen. Der hat ja mittlerweile den babylonischen Namen. Von dem her macht das weniger. Der siebte Monat ist eben der damals erst, der früher erste Monat, jetzt der siebte, nachdem die Israeliten aus der Sklaverei gezogen sind. Es ist der Monat, in dem sie das Laubhüttenfest feiern. Das heißt, sie sind jetzt dort und der siebte Monat ist gekommen. Die Mauern sind fertig und jetzt kommt alles dahin. Das Laubhüttenfest, um das es jetzt hier schon bald geht, das ist naht, das kommt beim nächsten Mal eher dran. Das Laubhüttenfest ist zur Erinnerung daran da, was Gott alles getan hat. Also Passafest ist zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Shavuot, das Wochenfest, ist zur Erinnerung daran, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Sukkot, jetzt haben wir das Laubhüttenfest, ist dafür da, dass sie sich daran erinnern, Gott hat uns aus Ägypten befreit, er hat uns das Gesetz gegeben und er hat uns ins verheißene Land gebracht. Also dieses Fest fasst alle anderen Feste zusammen. Also noch einmal, als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann vor dem Platz, vor dem Wassertor, auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Also, das ganze Volk versammelt sich wie ein Mann. Da ist Einheit da. Dieses Wort ein ist das hebräische Wort Echad. Echad ist nicht Yachid. Ist für alle logisch, ne? Ja, gut. Also, es gibt zwei Worte im Hebräischen für eins. Das eine Wort ist Echad. Das ist das, was man ganz normal zum Zählen lernt. Echad, Shenayim, Shelosha, Arba'a, Chamisha, Shisha, Shiv'a, Shemona, Tish'a, Tish'a, Asra. Das war bis 10 gezählt auf Hebräisch. Echad ist was anderes als Yachid. Echad bedeutet Einheit. Yachid bedeutet einzig. Und das Interessante ist, im Shema Yisrael, das ist das hebräische Glaubensbekenntnis, oder das jüdische Glaubensbekenntnis, das sie bis heute sprechen, 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, V'chol Levavcha, V'chol Nafshecha, V'chol Mo'odecha. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, so übersetzt es Luther. Also, der Herr, unser Gott, Adonai Eloheinu, der Herr ist unser Gott, Adonai Echad, der Herr ist eins. Das Interessante ist schon, in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, da wird an dieser Stelle Heis übersetzt. Tut mir leid für die Leute, die sich nicht mit Sprachen so gerne beschäftigen, aber das bringe ich jetzt trotzdem. Heis. Die Griechischen haben drei Worte für eins, und zwar für dasselbe eins. Heis, Mia und Hen. Heis heißt einer. Mia heißt eine und Hen heißt eins. Und die Übersetzer haben tatsächlich, unser Herr ist einer. Spricht aber schon gegen eine andere Tradition, die sie im Judentum hatten. Warum denn tatsächlich, da ist Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, dass dreimal Gott vorkommt in diesem einen Vers. Und da gibt es auch andere Traditionen. Es gibt ein schönes Buch, das heißt How Three Can Be One. Ich habe vergessen, wie der Autor heißt. In dem tatsächlich lauter jüdische Quellen aufgezeigt werden, dass es keine christliche Erfindung ist mit der Dreieinigkeit, sondern dass es tatsächlich auch davor schon stattgefunden hat. So, noch eins. Ich gehe noch kurz ein bisschen mehr darauf ein. Es ist ja wirklich ein Problem für die Juden, dass wir Christen sagen, wir haben einen Gott, aber es sind drei Personen. Und da gibt es auch ein wunderbares Zeugnis von einem Rabbiner, der zum Glauben gekommen ist. Die Weisheit ruft, heißt dieses Büchlein. Ich glaube, es ist vom EDI, vom Evangeliumsdienst für Israel. Auf alle Fälle, er beschreibt dort, dass er halt durch das Studium der Tora darauf gekommen ist, dass Jesus der Messias sein muss. Und dann stellt sich ihm die Frage, was ist denn mit der Dreieinigkeit? Und dann liest er weiter und stellt fest, ja, immer wieder, wo es um Einigkeit geht, kommt dieses Wort Echad vor. Dieses Wort eben, das im Schema Israel vorkommt. Es kommt nirgendwo das Wort Yachid vor. Yachid bedeutet eins, ungeteilt, nichts dazu. Und hier kommt das ganze Volk, alle Männer und Frauen und Kinder, wie ein Mann. Das ist eine große Einheit hier. Sie versammelten sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Was ist das Wassertor? Weiß es gerade noch jemand? Wassertor, Wassertor, Wassertor. Wasser ist in der Bibel ein Bild für das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Wort Gottes, wenn es reinkommt, Heiliger Geist, wenn es rauskommt. Und das ist interessant, denn sie sprachen zu Esra, genau der Esra aus dem Buch vorher, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Esra übernimmt, kommt und dafür, wozu er ja tatsächlich nach Jerusalem zurückgekommen ist. In Kapitel 7 in Esra haben wir das. Dass Esra gekommen ist, um die Israeliten das Wort Gottes zu lehren. Hört euch einfach an, was ich dazu zu sagen hatte. Das ist dann einfacher, als wenn ich das jetzt alles wiederhole. Interessant eben, beim Wassertor, da wo es darum geht, dass, also das Wassertor, das darum geht, was bei uns rein und raus soll, nämlich das Wort Gottes und der Heilige Geist darf wieder raus, durch Wort und Tat. Da kommt Esra, der ein Bild ist für den Heiligen Geist und soll das Wort auslegen. Wo das Wort Gottes reinkommt, kann der Heilige Geist rauskommen mit Gottes Hilfe. Das beschreibt Nehemia, der eben auch ein Bild ist für den Heiligen Geist. Es kommt 8, Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats. Also, es hat durchaus seinen Sinn und Zweck, dass nicht unbedingt immer alle dabei sind, die das Wort nicht verstehen können. Heißt aber auch, dass man guckt, wer versteht es denn schon? Weil kleine Kinder verstehen mitunter schon wesentlich mehr, als man denkt. Es ist schon manchmal gut, dass wir ein eigenes Kinderprogramm haben, weil man den Kindern nochmal auf andere Weise klar machen kann, was da passiert. Andererseits, warum soll man sie nicht auch drin lassen im Gottesdienstraum während der Predigt, selbst wenn sie einschlafen, selbst wenn sie sich vielleicht eher malen oder was auch immer, aber sie kriegen das gleiche Wort mit wie ihre Eltern. Hat beides Sinn und Zweck. Wann treffen sie sich jetzt hier? Am ersten Tag des 7. Monats. Also 2 Wochen, bevor das Laubhüttenfest anfängt. Und es sind Männer und Frauen und alle, die es verstehen können. Verstehen heißt in diesem Fall übrigens nicht nur intellektuell verstehen, sondern auch sprachlich verstehen. Also natürlich, sprachlich bedeutet auch, dass ich es verstehe, also es intellektuell auffassen kann. Aber es sollen eben die Leute sein, die die Sprache können. In welcher Sprache hat das gelesen? Sehr wahrscheinlich auf Hebräisch. Denn das ist vielleicht sogar tatsächlich die Gesetzesrolle, die von Mose war. Weiß man nicht. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Wie lange hat er gelesen? Vom lichten Morgen, also von Sonnenaufgang, bis zum Mittag. 6 Stunden. Also ich möchte keine Beschwerden hören darüber, dass ich länger rede als 45 Minuten, ja? Könntest du auch auf Esras Weise machen. Aber es ist interessant, wie lange die Leute bereit waren. Also wirklich, es heißt eben, die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Man merkt es, dass der Heilige Geist wirkt, wenn die Leute einen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Und zwar nicht nur so, dass sie sagen, ich lese das zu Hause bei mir, sondern dass sie sagen, wir kommen zusammen unter das Wort. Und wir verstehen vielleicht auch gar nicht alles, aber wir wollen es hören, weil wir wissen, das Wort Gottes ist uns wichtig. Da, wo Gott einen Hunger nach dem Wort Gottes gibt und nicht, wie es dann in Jeremia 22 heißt, dass ihn keiner stillen kann, diesen Hunger, sondern wo die Leute wirklich kommen und auch das kriegen, da ist wirklich der Heilige Geist am Werk. Denn das Wort Gottes ist ja vom Heiligen Geist gewirkt. Und er spricht von Jesus. Da, wo das vorkommt und die Leute danach wissbegierig sind, da ist Aufbruch da. Und eben nochmal schön dieses, die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Jesus sagt an diversen Stellen im Neuen Testament, also nicht nur in den Evangelien, auch später in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und damit ist nicht einfach nur gemeint, dass ich jetzt die richtigen Worte höre, in der richtigen Sprache, sondern dass ich höre, was Gott mir zu sagen hat. Hören heißt im Griechischen zum Beispiel auch gehorchen. Und gehorchen bedeutet in dem Fall, dass ich dann auch das tue, was Gott sagt in diesem Wort. Was heißt es, dass ich das Wort tue, wenn noch Gott zum Beispiel über sich redet, dass ich es trotzdem auf mich anwende? Dass ich sage, okay, Gott ist so, was heißt das für mich? Dass ich das Wort Gottes auf mich anwende, wie das Wasser, das ich auf mich anwende, um mich damit zu waschen. Wasser bringt mir nichts, wenn ich es zum Waschen nutzen will, wenn es nur da steht. Und Wasser zum Trinken nutzt auch nichts, wenn es einfach nur da steht. Das muss ich nehmen und damit trinken. Wie lange? Ja, doch. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Mattitja, Schemma, Anania, Uriah, Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten. Aber zu seiner Linken Pedaja, Mischael, Malkia, Hashbadana, Entschuldigung, Zecharia und Meschulam. Also Esra ist nicht allein da. Warum stehen die anderen Leute noch da? Es könnte folgenden Grund haben, dass diese Leute das Wort nochmal übersetzen, weil ja, als Israel zurückgekehrt ist, sie kaum noch Hebräisch gekonnt hatten. Die haben sich vielleicht noch hebräische Namen gegeben, aber allein Esra ist schon ein aramäischer Name. Eigentlich wäre es Eser. Oder Asaria. Aber hier ist es Esra. Die Leute haben nicht mehr unbedingt Hebräisch gekonnt. Und das hat auf alle Fälle nach dem Exil angefangen, dass man den Leuten das Wort auf Hebräisch übersetzt hat. Auf Aramäisch übersetzt hat. Das sind die sogenannten Targumin. Also es wurde in der Synagoge auf Hebräisch vorgelesen, weil man gesagt hat, wir wollen den hebräischen Text nicht verändern. Und dann hat man übersetzt. Aber das Übersetzen ist manchmal eine Übertragung gewesen. Und an manchen Punkten hat man es auch nicht ganz verstanden, was der hebräische Text sagen wollte. Oder es hat einem nicht so gepasst und man hat was anderes erzählt. Faszinierend. Also im Studium habe ich ein bisschen Aramäisch gemacht. Und richtig krass war, wir haben den Lobgesang der Hanna gemacht und wir haben für den ersten Vers eine Dreiviertelstunde gebraucht zu übersetzen. Ihr könnt gern mal in 1. Samuel 2 gucken, der erste Vers, der ist nicht so lang, dass man eine Dreiviertelstunde dafür bräuchte, vom Hebräischen her. Aber im Aramäischen ist dieser Vers unglaublich lang ausgeweist, weil die Leute irgendwie noch viel, viel mehr da hineinlegen wollten. Und noch mal krasser ist es in Jesaja 53. Da wurde dann der Text vorgelesen. Und die Leute haben es nicht unbedingt verstanden. Und dann haben sie mitunter Worte, die ähnlich klangen wie im Hebräischen, und haben diese Worte dann benutzt. Und das Krasse ist dann, Da wird auf einmal in Jesaja 53 aus dem leidenden Messias ein triumphaler Held. Weil es für die Leute nicht zusammengepasst hat, dass es um den Messias geht. Und die sagen das extra noch. Die sagen dann, mein Knecht, der Messias, in diesen Übersetzungen. Aber was danach kommt, ja. Und jetzt stehen diese Leute hier neben Esra. Und sehr wahrscheinlich übersetzen sie das Ganze. Sind wir 8, Vers 5 in Nehemia? Und Esra tat das Buch auf, vor aller Augen. Denn er überragte alles Volk. Also überragend, klar, wenn er auf dieser Kanzel stand. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie es durchgehalten haben. Weil wir hatten es ja in Vers 2, dass sie es vom Morgen bis zum Abend, in Vers 3, vom Morgen bis zum Mittag, also 6 Stunden lang, weiß ich nicht, ob sie es so lange gestanden haben, aber es ist eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Zieht sich in den Kirchen heute auch durch. Allerdings mal so, mal so. Das ist interessant. Also jetzt gerade eben für mich, der ich ja nicht aus Württemberg komme, interessant zu sehen, wie es in anderen Landeskirchen ist. Also in den lutherischen Kirchen steht man auf, wenn die Schriftlesungen kommen und setzt sich dann wieder hin. In Württemberg ist ja witzigerweise so, man steht auf für den Psalm, aber weil dann halt kurz darauf dann schon die Schriftlesung kommt und man irgendwas anderes wahrscheinlich machen sollte, setzt man sich dahin. Aber es ist tatsächlich ganz viel so, auch in altkirchlicher Tradition, vor dem Wort steht man auf. Aufstehen heißt Ehrerbietung. Das haben wir auch noch in manchen Höflichkeitsgesten. Wenn eine Frau den Raum betritt, stehen die Männer auf. Oder wenn der Richter den Raum betritt, stehen auch alle auf. Wenn das Brautpaar die Kirche betritt, stehen alle auf. Weil jetzt hier das Wichtigste kommt. Und nun ist es so, das Volk steht auf, wo halt das Wort gelesen wird. Das Interessante ist, zu Jesu Zeit war das auch noch so, Jesus steht auf, das haben wir in Lukas 4 ganz interessant berichtet. Er steht auf, liest aus der Schriftrolle vor, aus Jesaja 60. Und als er dann fertig ist, setzt er sich, weil man sich zum Lehren hingesetzt hat. Das heißt, wenn ich das jetzt so machen wollte, wie in biblischer Tradition, müsste ich ständig aufstehen und mich setzen und ihr auch. Von dem her ist es schon manchmal ganz praktisch. Also, es ist zum einen praktisch, dass wir es nicht machen, zum anderen, vielleicht schliefen dann die Leute nicht alle ein. Ich sage das gerne mal, auch wenn ich im Pflegeheim dann Gottesdienst mache. Manche sagen, oh, ich war so müde. Oder eine Bewohnerin war dann mal eingeschlafen während der Andacht in der Corona-Zeit und sagt dann jetzt zu mir, ach, das tut mir so leid. Und ich sage zu ihr, keine Sorge, Kirchenschlaf ist der gesündeste. Das macht doch nichts. Also war ihr natürlich trotzdem unangenehm. Aber ich glaube, wenn sie nichts gesagt hätte, hätte ich es gar nicht bemerkt. Also, das war jetzt 8, Vers 5. Alles Volk stand auf. Vers 6. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Wofür ist das Wort Gottes da? Zum Lob Gottes. Natürlich, manchmal ist das Wort auch wichtig, dass ich Leute zur Buße rufe. Aber nicht Buße zum Selbstzweck, sondern zum Lob Gottes. Nicht den Leuten einfach bloß Tipps geben, wie man ein gutes Leben führt, sondern das alles zum Lob Gottes. Gott wird gelobt dadurch, dass ich Gottes Wort verkünde. Dadurch, dass ich es richtig verkünde. Dadurch kommt Gott zu Ehren. Wie kommt er besonders gut zu Ehren? Kleiner Tipp zum Bibelauslegen: immer wieder gucken, wo finde ich Jesus und das Kreuz. Und wenn ich darauf hinweisen kann, gebe ich Gott die Ehre. Dadurch lobe ich Gott. Und die Antwort darauf ist, dass das Volk sagt, Amen, Amen. Amen kommt vom hebräischen Wort für Glauben oder Festsein. Also, wenn man das Wort auf eine Weise anwendet im Hebräischen, heißt es einfach fest sein oder bleiben. Auf die andere Weise heißt es glauben. Das ist ganz interessant in Jesaja 7. Dieser Spruch von Jesaja, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Der ist das Hebräische, im lota aminu ki lote amenu. Da steckt beide mal das Wort Aman drin. Und hier sagen sie, Amen, Amen, das steht fest, das steht fest. Oder Luther hat dann gesagt, Amen kann man gut übersetzen mit, das ist gewisslich wahr. Was übrigens in seiner Übersetzung auch häufiger bei Timotheus und Titus, glaube ich, beide Male Eingang gefunden hat, in manchen Bibelversen. Sie hoben die Hände empor. Was ist das? Hände emporheben ist eine Anbetungsgeste im Judentum. Und ich finde, das ist so schön, das hat so verschiedene Sachen, die das betont. Wer hebt in der Familie die Hände hoch? Das ist das kleine Kind, das Papa sagt, ich möchte auf die Arme. Das ist das eine, was da ist. Wir strecken uns nach Gott aus. Wir als seine kleinen Kinder. Dann auch sehr schön, wer sagt noch Hände hoch? Der DJ. Also, feiern. Einfach für Gott da sein, Gott feiern, weil er groß ist. Wer sagt noch Hände hoch? Der Bankräuber. Er sagt Hände hoch, weil wenn ich die Hände nach oben habe, dann kann ich hier unten nichts machen. Ich kann nicht selber noch eine Waffe ziehen oder was auch immer. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich ganz Gott. Wenn ich die Hände hebe, dann zeige ich Gott, ich kann gerade nichts machen. Versucht mal in der Wohnung herumzulaufen mit erhobenen Händen und ordentlich zu arbeiten. Geht nicht. Das ist so diese Geste, ich kann gerade nichts machen, mach du. In Psalm 46 heißt es so schön, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und das Wort für still sein kann man auch übersetzen mit, nimm die Hände weg. Gott sagt, jetzt nimm einfach deine Hände weg von dem ganzen Zeugs. Nicht, dass du es noch verschlimmbesserst. Wunderschönes deutsches Wort, verschlimmbessern. Gibt es, glaube ich, nur im Deutschen. Bevor du es verschlimmbessert, nimm die Hände weg und lass mich. Gib mir so lange die Ehre als denjenigen, der es alles gut macht. Bis ich dir sage, hier hast du es wieder. Also, und dann, also sie heben die Hände und neigen sich zur Erde. Ich nehme nicht an, dass sie dann sich noch so verrenkt haben, als dann der Kopf auf dem Boden ist, dass sie dann noch die Arme in der Luft hatten, sondern dass alles zusammen mit runterging. Das ist tief auf den Boden verneigen, das ist Unterwürfigkeit. Und das Interessante ist, im Judentum bis heute, man beugt vor niemandem die Knie außer vor Gott. Bin mir nicht sicher, ob vielleicht die auch irgendwie die Geste haben, die wir halt bei uns haben, wenn man den Heiratsantrag macht, dass man dann auf die Knie geht, ist aber eben auch Ehrerbietung. Dass der Mann seiner Frau die Ehrerbietung gibt. Jesus ging vor seinen Jüngern auf die Knie, um ihnen zu dienen. Also Gott tut das Gleiche bei uns tatsächlich, wenn wir ihn dann lassen und nicht wie Petrus drauf sind. Und sie beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Also so unterwürfig, wie es geht. Und auch nochmal, die Erde spricht davon, daraus sind wir gemacht. Ich bin eigentlich nur Dreck. Aber ich bin Gottes Dreck. Also wie wir es in der Predigtreihe über Frucht jetzt bei der ersten Predigt eben nochmal gehört hatten, ich bin der Dreck und in mich kommt Gottes Wort hinein, damit es die Frucht bringen kann. Und das wird dadurch auch nochmal symbolisiert. Ich mache mich eins mit der Erde, weil ich sage, ich brauche dein Wort, damit ich deine gute Frucht bringe. So, Vers 7. Und die Leviten Jeschua, Bani, Sherevia, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Also Esra ist nicht alleine damit, dass er die Leute lehrt, sondern auch die anderen mitten unter dem Volk. Da wurden dann wahrscheinlich Gruppen gebildet. Finde ich so schön bei der Speisung der 5000. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, es ist bei Johannes, dass Jesus sagt, lass dich die Leute anordnen in Gruppen zu 50, 100, was auch immer. Dann wird innerhalb dieser Gruppen aufgeteilt. Wir brauchen nicht einmal einen Fernsehgottesdienst, um zu erhören, was der Papst uns in Rom sagt. Welches einfach nur einmal, weil eben der Papst diesen Anspruch hat, für die Katholiken zumindest noch immer. Sondern wir können uns in Gruppen treffen. Am Sonntag in der Gemeinde. Unter der Woche im Hauskreis. Hier im Bibelabend. Wo dann einer einzeln austeilt und auch, was wichtig ist, in der Familie austeilen. Ganz wichtige Aufgabe für die Männer. Dass die in der Familie das Wort Gottes austeilen. Das muss nicht unbedingt, ne, also da muss man manchmal kreativ werden, weil manchmal ist das für die Leute eben sonst. Aber da schenkt Gott auch die nötige Weisheit dazu. Aber tatsächlich dort vor Ort den Leuten das Wort weitergeben. Und wenn man sagt, ich habe es doch kaum verstanden, gib das weiter, was du verstehst, und Gott gibt dir den Rest. Drin. Und sie legten das Wort des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Also, das haben die Leute gemacht. Sie legten es aus. Auslegen eben, ausbreiten. Also erstmal tatsächlich, ne, schön weit ausgefächert hinlegen. Wofür hilft das, dass man einen Überblick hat? Auslegen bedeutet tatsächlich, was ich auch zum Teil hier mache, dass ich ins Hebräische und Aramäische reingehe oder ins Griechische, manchmal auch ins Lateinische, weil das dann auch nochmal hilft für die Übersetzung, aber das ist ja keine Ursprache in der Bibel. Oder dass ich zeige, guck mal, wo sind hier die Bezüge zu diesem Vers? Wo ist was und wo weiter? Und das Schöne ist, der Heilige Geist hilft dabei. Je mehr ich mich mit seinem Wort beschäftige, desto mehr gilt das, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, und wird euch in alle Wahrheit leiten. Also je mehr ich im Wort Gottes zu Hause bin, desto mehr kann ich anhand der Bibel die Bibel erklären. Dass ich zum einen ausbreite, zum anderen dann sage, okay, und da gehört was zusammen, da gehört was zusammen und das gehört zusammen, das gehört alles hier hinein. Und wie haben sie es gemacht? Sie legten es klar und verständlich aus. Das ist natürlich auch manchmal schwierig. Weil, also, gerade die Studierten, die wollen dann möglichst intelligent klingen. Und am Ende versteht es keiner. Das ist so eine Grundregel, die man gern den Erstsemestern weitergibt. Stellt Fragen. Und das Schöne ist, es wird. Der Professor nimmt es euch nicht übel, dass ihr Fragen stellt. Ihr könnt noch nicht alles wissen. Und die Leute, die in höheren Semestern sind, werden euch sehr dankbar sein, weil die Sachen selber wahrscheinlich auch nicht wissen, aber sie sind zu stolz, selber nachzufragen. Und das Gute ist, der Professor versucht dann meistens, den Erstsemestern es auch auf eine verständliche Weise zu erklären, ohne zu viele theologische Fachbegriffe. Und dann verstehen es hoffentlich dann auch die Examis. Was machen die jetzt hier auch? Sie legen das Wort klar und verständlich aus. Dass man eben auch guckt, mit wem habe ich es hier zu tun. Darum finde ich es immer nett, wenn ich Leute noch, also wenn ich mehr Leute hier sitzen habe und in die Gesichter gucken kann. Und wenn ich Fragezeichen in den Gesichtern sehe, dann weiß ich, ich muss es anders erklären. Das hilft durchaus, selbst wenn man nichts dazu sagt. Aber die Gesichter helfen schon manchmal dabei, okay, es ist noch nicht angekommen. Und dann muss ich dann auch wieder auf den Heiligen Geist vertrauen. Jetzt gibt mir die richtigen Beispiele aus der Bibel oder auch aus dem Alltag und so weiter. Und dann tatsächlich eben vertrauen, es funktioniert dann auch, dann wird es verständlich. Also klar und verständlich, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und verstehen bedeutet nicht nur, dass ich es hier oben kapiert habe. Das ist maximal die halbe Miete. Was ich im Kopf habe, ist schon mal schön und gut. Aber solange es mein Herz nicht erreicht, dann habe ich ein Problem. Ich habe es von Amerikanern gehört, the longest 18 inches, also die längsten circa 30 Zentimeter, sind vom Kopf zum Herz. Das, was in mein Ohr hineinkommt und dann im Kopf schon mal verarbeitet wird, das kann ich intellektuell vielleicht schon verstanden haben, aber es hat mein Herz noch nicht erreicht. Luther hat da gesprochen von der Claritas interna und der Claritas externa. Ganz kurz, was heißt das? Claritas externa, extern, außen. Das, was nach außen sofort klar ist bei der Schrift. Also, es gibt Bibelverse, das sofort klar, selbst einem jemandem, der nicht an Jesus glaubt, was heißt dieser Vers? Und dann gibt es aber die Claritas interna. Das sind zum einen Verse, die ich von außen nicht verstehe, bei denen mir der Heilige Geist erstmal aufschließen muss, was es bedeutet. Das ist bei Luther zum Beispiel die sogenannte reformatorische Erkenntnis gewesen. Dass er erstmal kapieren musste, wenn da von der Gerechtigkeit Gottes steht, dann ist es nicht nur die Gerechtigkeit von Gott, sondern auch die Gerechtigkeit vor Gott. Das wäre dieses berühmte Genitivus, Subjektivus und Objektivus. Das dürft ihr dann selber mal noch in der Grammatik nachgucken, was das bedeutet. Das ist Luther klar geworden. Wie ist es ihm klar geworden? Dass er über dem Wort gebrütet hat. Das sind seine Worte Oratio, Meditatio und Tentatio. Habe ich vor ein paar Wochen mal erklärt beim Bibelabend. Bin ich mir nicht mehr genau sicher, welches Kapitel. Kann ich nochmal rausfinden. Auf alle Fälle klar und verständlich. Ich muss es verstehen. Verstehen bedeutet nicht nur hier oben. Verstehen hier oben bedeutet Claritas externa. Dazu hilft manchmal auch, dass ich eben ins Griechische oder Hebräische gucke oder Aramäische, dass ich Kommentare durchlese und dass ich so grob von dem damaligen Kontext her weiß, was Jesus damit sagen wollte. Zum Beispiel Jesus. Oder halt, ja, Jesus spricht überall aus der Bibel, von dem her passt es. Und dann aber auch die Claritas interna. Was will Gott mir persönlich damit sagen? Und was für Wahrheiten verbergen sich noch versteckt da drin? Wie eben die Gerechtigkeit Gottes, die nicht nur die Gerechtigkeit Gottes ist, die mich von ihm fernhält, sondern die Gerechtigkeit, die Gott mir selber anzieht. Was wir vorhin hatten, als ich von den Priesterkleidern geredet habe. Diese Priesterkleider sind angezogen und der Priester ist nicht mehr er selbst. Er ist jetzt eingekleidet in die Gerechtigkeit Gottes, in dieses feine weiße Leinen. Und damit steht er nicht mehr als er selber vor Gott, sondern eingekleidet in Jesu Gerechtigkeit. Das macht diese Interne aus. Und das kann ich im Kopf verstehen, aber sobald es mir ins Herz kommt, da eröffnet sich noch viel, viel mehr. Glauben kommt nicht aus dem Verstehen. Verstehen kommt aus dem Glauben. Ich kann noch so viel in der Bibel verstehen im Kopf, aber ich verstehe es nicht im Herzen. Wenn ich es aber im Herzen endlich verstanden habe, dann kommt es auch im Kopf wieder an. Und das ist dann die Sache, dass ich das Wort weitergebe. Und zwar so, dass die Leute es verstehen, aber nicht nur im Kopf, sondern dass es im Herzen ankommt. Weil wenn es im Herzen ankommt, kommt es wieder im Kopf an und auch in der Hand. Das, was im Herzen angekommen ist, was im Herzen aufgeht, und dann eben, das ist auch eine Art der Frucht, dass dieses Verständnis des Wortes Gottes da ist. Wenn dieses Verständnis da ist, da verändert sich das Leben. Da kann Gott besser wirken. Er kann schon so wirken, indem ich einfach sage, okay, ich verstehe das Wort nicht, ich setze einfach um. Aber da, wo das Wort auf einmal Klick macht, da kann ich das anwenden, was Gott mir gegeben hat. Durch sein heiliges und lebendiges Wort. So, da ist jetzt ein Abschnitt fertig. Damit lassen wir es für heute. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns heute schon so viel gegeben hast. Schenk du uns, dass dein Wort in uns klar wird. Nicht nur das Äußere, sondern das Innere. Dass wir das, was wir in deinem Wort haben, neu umsetzen. Dass in uns dieser Hunger entsteht und wir diesen Hunger an andere weitergeben können. Den Hunger nach deiner Erlösung. Den Hunger nach dem, was du uns gegeben hast. Und dass wir in unseren Häusern, in den Gruppen, in denen wir sind, dass wir das dort weitergeben können, zu deiner Ehre, um dich groß zu machen, dass wir uns alle vor dir neigen und dich anbeten. Amen.